1, 2, 3, 4, 5, 6.
Freak Radio.
Sie hören heute eine Sendung aus dem Rathaus von der Messe Jeder für Jeden. Und bei dieser Messe gibt es verschiedene Selbsthilfegruppen und ich habe hier die Österreichische Diabetikervereinigung, zwei Gäste. Als erste möchte ich begrüßen Frau diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester Elsa Pernetzky. Habe ich sie richtig ausgesprochen?
Ja.
Und Frau Leopoldine Herzog. Frau Herzog, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Dass Sie uns ein bisschen was erzählen, wie sind Sie, Sie haben Diabetes, wann sind Sie drauf gekommen und was waren die Symptome, wo Sie gedacht haben, irgendwas stimmt da?
Draufgekommen bin 1990 und die Symptome waren Schwitzen. Mhm. Ja? Und ich glaubte, dass ich im Wechsel wäre. Und dadurch, dass ich noch berufstätig war, habe ich mich bei meiner Tätigkeit Blutentnahmen. Und da sind wir drauf gekommen, dass das Zucker ist. Mhm. Dann wurde eine Zuckerbelastung gemacht und ist festgestellt worden, ich bin Diabetiker Typ 2. Und man versucht jetzt erst mit Diät. Ja, mit Diät ist es leider nicht gegangen und wurde dann mit Tabletten, und das ist gegangen bis 2001. 2001 habe ich einen erhöhten Langzeitwert gehabt, HbA1c von 10,3.
Was bedeutet das?
Das ist, dass die Gefäße...
Also die Gefäße, das ist gefährlich für die Gefäße?
Gefährlich für die Gefäße, dass sie die Gefäße innen Verkalkungen und vom Zucker halt immer enger werden.
Das kann so weit führen, dass sie entweder Blutungen bekommen oder
nein, Gefäßverengungen. Und das ist auch so, man kommt drauf, dass man eine Diät falsch hält.
Mhm. Halt. Mhm. Und wie sind Sie dann zur österreichischen Diabetikervereinigung gekommen?
Zur österreichischen, da habe ich in einer Zeitung gelesen, halt, dass es gibt. Und so bin ich dort hingegangen, in Wien, in Floridsdorf, im 21. Bezirk gibt es, wo man einmal im Monat eine Diabetiker, von der österreichischen Diabetikervereinigung halt eine Beratung gibt und bin dort hingegangen.
Wie hat sich Ihr Leben verändert danach?
Eigentlich durch das Spritzen hat sich schon etwas verändert, weil ich muss dreimal spritzen und dreimal messen, Blutzucker messen und auch, dass man nicht auch zunimmt, halt, mhm. Weil manche Leute nehmen zu durch das Insulin und das halt, und dann auch Sport betreibt, das ist sehr wichtig, die Bewegung, und da bin ich dort beraten worden. Und weil mich das sehr interessiert für eine Weiterbildung und so, halt, bin ich dann zu der Organisation gegangen, ob ich auch mithelfen kann.
Hilft Ihnen das eigentlich im täglichen Leben, dass Sie mit anderen Leuten, die das Gleiche haben wie Sie, zusammenkommen können und darüber reden können?
Es hilft schon sehr. Ja.
Thank you. Dann würde ich jetzt gerne die Frau Bernetzki fragen. Vorher hat uns die Frau Herzog erzählt, sie hat Diabetes Typ 2.
Ja.
Es gibt also offensichtlich mindestens zwei verschiedene Arten, auch Typ 1. Was bedeutet das? Können Sie das uns sagen? Was ist da der Unterschied?
Typ 1 Diabetes ist der Insulinmangeldiabetes. Wenn der Typ 1 Diabetes auftritt, sind bereits 80% der insulinproduzierenden Zellen im Pankreas, also in der Bauchspeicheldrüse, die sogenannten Beta-Zellen, zerstört durch das körpereigene Immunsystem. Ist eigentlich eine Autoimmunerkrankung. Im Gegensatz dazu, der Typ 2 Diabetes ist eigentlich eine Lebensstilerkrankung, könnte man fast sagen. Da gibt es eine sehr hohe Vererbungsrate und dazu kommt eben der falsche Lebensstil. Das heißt, Überernährung oder falsche Ernährung plus Bewegungsmangel.
Darüber möchte ich auf jeden Fall später noch sprechen. Aber Sie haben mir jetzt im Vorfeld schon erzählt, Sie haben einen Sohn, der Diabetes hat. Ich nehme an, das wird dann dieser Typ 1 Diabetes gewesen sein. Mhm. Wie war denn das bei Ihnen?
Ja, mein Sohn war 6 Jahre alt und ich kann mich erinnern, es war ein sehr heißer Sommer. Und Kinder in dem Alter sind überhaupt immer sehr durstig. Und deswegen ist es auch nicht gleich aufgefallen. Nur dieser Durst, der wurde richtig quälend. Das war dann ein Ereignis, dass ich mit ihm nur ganz kurz sozusagen um die Ecke einkaufen gehen wollte und musste was zum Trinken mitnehmen, weil sonst hat er einfach wirklich, war ganz verzweifelt, ja, weil er so durstig war. Und da hat irgendwas in meinem Hinterkopf geklingelt, denn während meiner Ausbildung habe ich ja sehr wohl auch was über Diabetes gehört, aber nicht sehr viel. Und und dann hat mein Ex-Mann ist Arzt und hat ihm gleich Blut abgenommen. Wir haben Bluttests machen lassen und hat sich herausgestellt, dass das Diabetes ist und musste sofort natürlich ins Krankenhaus kommen zur Ersteinstellung.
Wie ist das eigentlich? Sie sind beide im Gesundheitsbereich tätig, ja. Sie eben als Gesundheits- und Krankenbetreuerin, Ihr Mann Arzt. Wie ist denn das? Geht man damit dann leichter um?
Nicht wirklich. Einerseits natürlich, wir konnten beide spritzen, das war für uns nichts Neues. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man jetzt sein eigenes Kind stechen muss, ja, oder einen Patienten. Und wie ich schon vorher gesagt habe in der Ausbildung, wenn man sich nicht wirklich explizit dafür interessiert, also meistens aus Gründen der eigenen Betroffenheit oder wenn enge Familienmitglieder betroffen sind, hat man nicht sehr viel von Diabetes. Das ist offensichtlich bei den Ärzten auch so, nicht nur bei den Krankenschwestern. Ich habe dann gesehen, dass es sehr wichtig ist, dass ich mich sehr gut informiere und habe das auch getan und bin eben Gott sei Dank gleich auf eine Selbsthilfegruppe gestoßen, eben auf die Österreichische Diabetikervereinigung, die mir sehr geholfen haben. Und zwar gab es da etwas, was wir auch heute noch machen, eine mobile Beratung für Familien mit Kindern, die Diabetes haben. Und da kam eine selbstbetroffene Mutter zu mir nach Haus und hat mir geholfen, so den Tagesablauf einmal. Ja. Das ist nämlich sehr schwierig, was man da alles machen muss, ist einfach sehr viel. Man muss Blutzucker messen, spritzen, die Broteinheiten sozusagen abmessen.
Erzählen Sie uns vielleicht so einen Tagesablauf in Kurzform. Wie war das bei Ihrem Sohn? Was hat man da alles machen müssen von früh bis am Abend?
Na gut, in der Früh das Erste ist, einmal den Blutzucker zu messen. Nicht? Damit fängt schon mal alles an. Wenn der Wert hoch ist, dann fängt der Tag schon eher nicht so gut an, weil da muss man dann korrigieren mit Insulin. Dann, wenn der Blutzucker halbwegs normal ist, dann hat man trotzdem eine gewisse Menge Insulin zu spritzen. Bei Kindern am Anfang ist das meistens eine sogenannte konventionelle Insulintherapie. Das heißt, man deckt den Insulinbedarf des ganzen Tages, also Fasten plus Essen, pauschal ab und muss dann immer zu bestimmten Zeiten essen. Ja, das ist dann Frühstück, Jause, Mittagessen, Jause, Nachtmahl, Spätmahlzeit. Ja. Das ist auch gewissermaßen eine Zwangsjacke für viele Kinder. Gut, also messen und essen, also messen, essen und spritzen, spritzen vorher natürlich vor dem Essen. Ja, und dann muss man sich natürlich auch überlegen, wie wird denn der heutige Tag sein? Wird es da mehr Bewegung geben oder weniger Bewegung? Die Mahlzeiten sollten also von der Kohlenhydratmenge her berechnet sein. Das ist dann vorgeschrieben, dass du zum Beispiel zum Frühstück 3 Broteinheiten, zur Jause 2 Broteinheiten etc. Das muss man dann eben auch schon immer parat haben. Und vor allem, man muss wirklich fixe Essenszeiten einhalten. Also am Anfang ist man dann nicht sehr flexibel.
Ja, ist klar. Das heißt, also, Sie müssen eigentlich wissen, was kommt auf den Tisch. Ja. Ist es zum Beispiel ein Fleisch mit Gemüse, dann sind die Broteinheiten vermutlich etwas weniger. Ist es ein Kaiserschmarrn, dann sind die Broteinheiten vermutlich viel höher. Und das müssen Sie schon vorher wissen, um sich darauf einzustellen.
Ja, selbstverständlich. Und es ist natürlich auch eine Umstellung, wenn man beim Kochen, ja. Es ist klar, man kocht für die ganze Familie und für das Kind mit Diabetes wird das dann speziell herausgewogen. Aber gewisse Speisen, zum Beispiel gerade der Kaiserschmarrn, den Sie jetzt erwähnt haben, sind schwierig zuzubereiten mit wenig Broteinheiten. Weil 3 Broteinheiten Kaiserschmarrn, das wäre ungefähr 2 Fingerhüte vielleicht voll. Und da wird niemand satt. Ja. Also es ist eine große Umstellung für die ganze Familie.
Ich hatte jetzt eine Frage, das habe ich noch nicht ganz so richtig verstanden. Haben Sie einmal bei Ihrem Sohn gespritzt in der Früh oder musste der in der Schule oder wo auch immer war dann auch selbst spritzen?
Nein, er war am Anfang konventionell eingestellt. Ja. Das heißt, eine Spritze in der Früh, ein kurz- und ein langwirksames Insulin gemischt, damit deckt man das Essen und den Tag ab. Mhm. Ja? Und eine Spritze am Abend, die wirkt über Nacht, mhm. ja, und die ist dann auch entscheidend für die sogenannten Nüchternwerte. Mhm. Als er älter wurde, natürlich hat man dann eine sogenannte funktionelle Insulintherapie gemacht. Da wurde er, hat eine gute Schulung gekriegt und war dann eigentlich auch sehr selbstständig. Da heißt natürlich, die Kinder, die das machen, die müssen dann auch in der Schule messen und spritzen. Weil da läuft es dann so, es wird der Fastenbedarf abgedeckt mit einem langwirksamen Verzögerungsinsulin. Wir brauchen ja auch Insulin zum Fasten, nicht nur zum Essen. Das sind ungefähr 50% des Insulinbedarfes. Da muss er nicht essen, wenn er nicht will. Aber wenn das Kind dann etwas isst, muss es zu jeder Mahlzeit nach seinen Broteinheiten dazu spritzen. Hat dann die Regel zum Beispiel, pro Broteinheit brauche ich, dass ich eine halbe oder eine Einheit von diesem und jenem Insulin, ja, von kurzwirksamen Insulinen. Und das ist eben heutzutage, haben viele Kinder funktionelle Insulintherapien, Gott sei Dank. Aber es ist dann schwieriger in der Schule, wenn sie noch klein sind, ja. Messen selber können die meisten schon sehr bald, nur dann wirklich zu interpretieren, was muss ich jetzt spritzen, ja, das auszurechnen, dazu brauchen sie die Hilfe der Lehrer.
Und wie ist das dann gegangen? Hat das gut funktioniert?
Ja, während der Volksschulzeit war es so, dass er konventionell gespritzt hat. Da hat er auch sehr oft Unterzuckerungen gehabt oder sehr hohen Blutzucker. Ich musste ihn mindestens 2-mal in der Woche früher von der Schule abholen. Er war sehr oft krank. Das hat alles natürlich Auswirkungen auf den Blutzucker, der also auch bei einem banalen Schnupfen schon ansteigt, auf sehr hoch unter Umständen und man die Insulindosis immer anpassen muss. Später dann im Gymnasium hat er eben schon diese Schulung gehabt in der funktionellen Therapie. Da war er relativ selbstständig und konnte eigentlich auch alles machen. Ja. Er war auch auf einem Sommercamp. Eben der ÖDV macht Sommercamps für Kinder und Jugendliche. Und dort hat er auch einmal gesehen, dass er durchaus auch allein, also ohne Mama unter Anführungszeichen, das alles machen kann. Ja. Und ich habe das auch immer unterstützt, dass er das selbstständig durchführen wollte.
Und wie alt ist er jetzt?
30.
Jetzt ist er schon erwachsen. Ja. Und macht das natürlich alles im Tagesablauf.
Also es ist für ihn jetzt absolut kein Thema.
I've been a wild rover for many's the year. And I've spent all me money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store. And I never will play the wild rover no more. And it's gone. And I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, she answered me nay. Such a custom as yours I can have every day. And it's no pay. Pocket 10 sovereigns bright, and the landlady's eyes opened wide with delight. She says, I have whiskies and the wines of the best, and the words that you told me were only in jest, and it's no name ever. No name ever, no more will I play the wild rover. No, never, no more. I'll go home to my parents, confess what I've done, and I'll ask them to pardon their prodigal son. And when they've caressed me as oft times before, I never will play the wild rover no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. And it's no.
Sie hören Freak Radio auf Mittelwelle 1476, heute zum Thema Diabetes. Frau Herzog, wir haben jetzt gerade gehört vom Sohn von der Frau Pernetzky. Wie geht es denn eigentlich bei Ihnen im Alltag? Sind Sie beeinträchtigt dadurch, dass Sie immer spritzen müssen, oder können Sie damit eigentlich relativ gut umgehen, ohne dass das für Sie eine Störung bedeutet?
Ich habe mich schon gewöhnt halt auch für das Spritzen halt, und ist für mich eigentlich der Tagesablauf so wie ein anderer Tagesablauf. Ich habe mich schon gewöhnt und es gibt für mich keine spezielle irgendwie Tätigkeit halt, nur dass ich jetzt mehr Bewegung mache und in der Pension halt das besser koordinieren kann, wie ich noch in der Arbeit war.
Aber das heißt, Ihre Lebensqualität
ist gut? Die Lebensqualität ist gut.
Ich würde jetzt ganz gerne zum Thema Ernährung kommen. Man sagt ja oft, dass die Zweierdiabetes, die sogenannte Altersdiabetes, Sie haben es auch selbst ein bisschen angedeutet, mit dem Lebensstil, dass wir eigentlich in unserer Ernährung relativ viele Fehler machen. Zu viel Zucker essen, zu viel reines Mehl essen, eigentlich Dinge, auf die man dann aufpassen, sowieso auch aufpassen muss, wenn man Diabetes schon hat. Und man sollte eigentlich auch schon vorher drauf aufpassen, sagt man. Stimmt das?
Das stimmt. Und es ist auch so, dass alle Verwandten von Typ-2-Diabetikern sollten das da wirklich darauf achten, nicht übergewichtig zu werden, also sich vernünftig zu ernähren und vor allem sich zu bewegen. Denn es ist nicht so sehr unbedingt nur jetzt der Zucker, der da schadet. Es ist die Kombination, also Zucker, Fett und zu viel Kalorien in erster Linie. Ja? Denn Typ-2-Diabetes ist ein Insulinresistenzdiabetes. Das heißt, es ist eigentlich eine Insulinverwertungsstörung. Die Körperzellen reagieren nicht so gut auf das selbstgebildete Insulin. Und das alles hängt unmittelbar auch mit Übergewicht zusammen. Ja. Je übergewichtiger jemand ist, umso höher ist diese Resistenz. Die gute Nachricht ist aber auch, das funktioniert auch umgekehrt. Wenn jemand Gewicht reduziert, dann wird auch die Resistenz niedriger und weniger.
Es ist nämlich so, dass ich selbst eine Ernährungsumstellung gemacht habe. Die hat basiert auf diesen Prinzipien, dass man Kohlenhydrate und Fette versucht, in einem guten Einklang miteinander zu haben und dass man vor allem die Kohlenhydrate mit Ballaststoffen verbindet, damit sie in der Verdauung besser passieren. Es ist auch ein wichtiges Prinzip, dass man bei Kohlenhydraten Ballaststoffe, dass man eben Vollkorn nimmt, dass man den Zucker möglichst wenig absetzt, und bei den industriellen Produkten führt das eben dazu, wenn man dann Fett dazu nimmt, dann steigt der Insulinspiegel sofort in die Höhe. Und dann wird man auch dick, weil dann wird das Fett sofort in die Depots abtransportiert.
Genau.
Und das bedeutet eigentlich, dass Leute, die keine Diabetes haben, aber das möglicherweise verhindern können, dass sie Altersdiabetes bekommen oder zumindest prophylaktisch dafür arbeiten und dadurch auch Gewicht reduzieren können. und einen gesunden Lebensstil auch für sich selbst haben.
Dazu existieren auch Studien in Skandinavien, und zwar, dass man zu 60% verhindern kann, dass jemand einen manifesten Typ 2 Diabetes bekommt, allein durch Lebensstiländerung. Ja? So gut wirkt kein Medikament. Das ist wirklich nur Lebensstiländerung.
Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen zu fragen, wie viele Diabetiker gibt es eigentlich in Österreich? Was kann man sagen, wie hoch ist der Anteil von Menschen, die Diabetes entweder haben oder dann im Laufe des Lebens bekommen? Wissen Sie das?
Also laut Diabetesplan gibt es in Österreich ca. 370.000 Diabetiker. Wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch einmal so viel ist, weil viele werden sehr, sehr spät diagnostiziert. Also im Schnitt läuft jemand mit einem Typ 2 mindestens 8 Jahre durch die Gegend, 8 bis 10 Jahre, bis die Diagnose gestellt wird, oft erst im Rahmen einer anderen Erkrankung. Ja, häufigste Zweitdiagnose überhaupt, die es gibt. Und dazu muss man sagen, dass 90% der Diabetiker sind Typ 2 Diabetiker. Das ist die große Masse. Ja. Und 10% sind Typ 1 Diabetiker.
Also die Diabetiker, wo man das mit Ernährung, gesunder Ernährung verhindern könnte, sind der Löwenanteil
das
sozusagen.
Das sind die Typ 2 Diabetiker.
Und die Typ 1 Diabetes ist die dann auch oft in jungen Jahren schon ausbricht.
Das ist eine Autoimmunerkrankung, ja.
Was tut jetzt die österreichische Diabetikervereinigung? Was organisieren Sie, wenn jemand weiß schon, dass er Diabetes hat und sich jetzt interessiert dafür? Wohin soll er sich wenden und was tun Sie im Alltag in Ihrer Vereinigung?
Ja, also wir arbeiten seit 30 Jahren österreichweit. Das heißt, es gibt uns in jedem Bundesland, gibt es Beratungsstellen, an die sich die Betroffenen wenden können. Und Neuerkrankte erhalten bei uns also punktgenaue Informationen. Ja. Erstens einmal, wie umzugehen mit der Krankheit, dann auch, wohin sie sich im System wenden können, zwecks Behandlung. Und wir bieten auch Dienstleistungen an, wie Gymnastik, Kochkurs, die schon erwähnten Kindercamps, Infotage. Wir setzen auf Information auf breitester Basis, um die Lebensqualität der Diabetiker im Alltag zu verbessern. Es gibt Gesprächsrunden mit Erfahrungsaustausch, Diskussionen mit Experten, Hilfestellungen bei zum Beispiel Einschulung auf PEN. Ja. Der Informationsbedarf ist sehr hoch. Ja, und die besagte mobile Beratung natürlich bei Familien mit Kindern, die Diabetes bekommen haben.
Das heißt, da kommen Sie nach Hause und beraten
Sie ja, auch in die Schule. Ich gehe auch in Schule und Kindergarten, wenn das gewünscht wird. Und das wird sehr oft gewünscht. Und meistens funktioniert das dann sehr gut.
Arbeiten Sie auch in der Prophylaxe?
Natürlich kann man sagen, dass wir in der Sekundärprävention, auch Primärprävention, denn dadurch, dass wir versuchen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, was das für eine gefährliche Erkrankung ist, denn das wird ja oft sehr verharmlost, leider Gottes auch von einem Teil der Ärzteschaft. Diabetes ist über seine Folgeerkrankungen eine gefährliche Krankheit, eine wirklich ganz, ganz gefährliche Krankheit.
Korrigieren Sie mich, aber ich habe gehört, dass Nierenversagen, Sehschwäche bis zur Erblindung, das Versagen vom Bewegungsapparat die Folge sein kann, wenn man Diabetes entweder nicht erkennt oder nicht adäquat sich darauf einstellt. Ist das richtig?
Richtig, das ist richtig. Die Gefäße werden geschädigt, sowohl die großen als auch die kleinen. Kleine Gefäße, das ist, was Sie erwähnt haben, Niere und Augen. Und die großen Gefäße, die großen Schlagadern, Herzinfarkt, Schlaganfall, das sind alles Folgeerkrankungen eines schlecht behandelten oder nicht erkannten Diabetes. Und das gilt es zu verhindern. Und das ist die Sekundärprävention. Ja? Dass Leute, die zur Selbsthilfegruppe kommen, sind besser informiert. Ja? Können also besser ihren Diabetes steuern, sagen wir so. Und werden weniger Folgeerkrankungen erleiden als jemand, der nicht informiert ist.
Also das bedeutet, letztendlich führt man ein gesünderes Leben, was ja für jeden anderen auch wäre. Ja. Und die Lebensqualität, wenn man bestimmte Regeln dann einhält, die wir eigentlich alle einhalten sollten, die ist dann, wie Sie, Frau Herzog, sagen, durchaus gegeben.
Gegeben, ja.
Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, wohin kann man sich wenden? Haben Sie eine E-Mail-Adresse oder eine Homepage, die wir jetzt bekannt geben können?
Wir haben eine Homepage, www.diabetes.or.at. Da finden Sie alle Veranstaltungen, alle Ansprechpartner von ganz Österreich, von allen Bundesländern. Wir hier in Wien, wir haben ein Büro in der Oberen Augartenstraße im Medizinischen Selbsthilfezentrum und sind dort täglich aus Dienstag auch erreichbar, auch E-Mail-mäßig natürlich, oedv.wien.aon.at. Auch telefonisch oder per Fax können Sie uns kontaktieren.
Wenn Sie gestatten, ich sage jetzt noch einmal die Adresse. Das ist 1020 Wien, Obere Augartenstraße 26-28. Ja. Donnerstag ist eine spezielle Beratung.
Donnerstag ist Nachmittag, ist der einzige Nachmittag. Sonst sind wir Vormittag da.
Und die Homepage wäre noch einmal zur Wiederholung www.diabetes.or.at.
Genau.
Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute zu Gast bei uns waren. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei unseren Zuhörern, Gerhard Wagen. Wiederhören. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kriegradio. Jeden Sonntag und Dienstag ab 20.30 Uhr.
Auch im Internet unter 1476.orf.at.
Kennen Sie schon unsere neue Homepage?
Auf www.frieg-radio.at finden Sie Informationen über unser Team und Sendungen in Textfassung.
Übrigens unter leichter Lesen, auch für Leute mit Lernschwierigkeiten.
Und Sie können die Highlights von Frieg Radio als MP3 auf Ihren Computer laden.
www.frieg-radio.at